Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Der 31. Oktober, Reformationstag, 504 Jahre nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an das Kirchentor in Wittenberg nagelte. Der Auftakt zu einer Revolution, die Deutschland und später auch die ganze Welt prägte. Darüber sprechen wir und wir sprechen heute über eine Reformation in der evangelischen Kirche, die ganz frisch ist. Welche das ist? Das sagt Ihnen Bernd Christoph Matern, Öffentlichkeitsreferent des evangelischen Dekanats im Nassauer Land. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem Sonntag, der passenderweise der 31. Oktober ist und ein langes Wochenende für uns Rheinland-Pfälzer einläutet. Denn morgen ist ja auch der 1. November aller Heiligen in der katholischen Kirche. Ein äußerst christliches Wochenende also, über das wir heute sprechen wollen mit Bernd Christoph Matern. Wir beide sitzen hier gerade ganz gemütlich bei Brötchen und frischem Kaffee und genießen hoffentlich, genauso wie Sie das da draußen tun, die Ruhe des Morgens. Bernd Christoph, du bist im Nassauer Land bekannt wie ein bunter Hund, würde ich beinahe behaupten. Und wenn man dich nicht sieht, dann liest man zumindest des Öfteren mal über dich oder von dir, in der Rheinzeitung zum Beispiel. Stell dich doch trotzdem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vor.
Ja, gerne. Bunter Hund ist ein bisschen übertrieben, aber ich wohne ja auch jetzt hier schon seit 58 Jahren. Bin in Mielen geboren, in einem Pfarrhaus groß geworden. Bin ausgebildeter Redakteur und es ist einfach schön, hier in diesem wunderschönen Rhein-Lahn-Kreis zu leben. Seit 17 Jahren bin ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirche. Früher waren das drei Dekanate, jetzt ist es das evangelische Dekanat Nassauer Land, für das ich tätig bin. Und das macht riesigen Spaß.
Bernd Christoph, du bist Öffentlichkeitsreferent, du kommst aus einem evangelischen Pfarrhaus, hattest du gerade schon gesagt. Du bist also ganz intensiv auch reformatorisch geprägt quasi. Wenn ich dich jetzt frage, wer Martin Luther ganz persönlich für dich ist, was würdest du antworten?
Was mich an ihm beeindruckt, das ist, dass er ein streitbarer Geist war, dass er sich gegen etwas laut geäußert hat, ohne Angst vor dem, was kommt, von dem er überzeugt war. Und er hat ja einfach, was den christlichen Glauben anbelangt, das Wichtigste herausgearbeitet. Es gab seitdem so keine Reformation mehr. Er hat gesagt, allein aus Gnade, also du kannst es nicht bezahlen, um gerecht zu werden, sondern allein aus Gnade passiert das. Was mich noch viel mehr an ihm begeistert, ist, dass er die Freiheit so geprägt hat. Also wer glaubt, der spürt die Freiheit. Er hat es mal formuliert, ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Aber aus der Liebe zu den Mitmenschen rauszuleben, ist er auch ein Knecht und jedermann untertan. Also das ist das, was ich mit Martin Luther verbinde. Und dass er halt gesagt hat, es muss sich etwas ändern, was zu der damaligen Zeit mit Sicherheit viel, viel schwieriger war, als das heute der Fall ist.
Wir kommen jetzt erstmal zu den Hard Facts sozusagen. Wer war Martin Luther überhaupt? Martin Luther ist 1483 in Eisleben geboren, 1546 auch eben da verstorben, war eigentlich ein Augustinermönch, Theologieprofessor, der eben zum Urheber der Reformation wurde. Und er wollte, du hattest es eben ja schon angedeutet, Fehlentwicklungen, die in der katholischen Kirche vorhanden waren, für ihn, für seinen Glauben, beseitigen. Die Frage ist, wollte Martin Luther diese Kirchenspaltung, zu der es dann ja auch kam, wollte er die überhaupt? War das sein Ziel oder war sein Ziel eigentlich ein ganz anderes?
Nein, nein, er hat diese Spaltung nie gewollt. Aber er hat sie in die Wege geleitet, dadurch, dass er halt seine 95 Thesen angeschlagen hat und auch in Kauf genommen hat, vor dem Reichstag in Worms in Acht und Bann zu fallen, also seine Bürgerrechte zu
wurde
verlieren.
Wurde ja auch verfolgt und seine Anhänger.
Ja, und hat sich dann auf die Wartburg zurückgezogen. Er wollte das nicht, er wollte die Menschen, also er wollte die Kirche überzeugen, aber das ist leider nicht geglückt damals.
Du hattest diese 95 Thesen jetzt gerade schon angesprochen, die er ja einerseits, so sagt man, an das Kirchentor von der Kirche von Wittenberg schlug, aber vor allen Dingen auch einfach sehr gebildeten Kirchenmännern zukommen ließ. Wir kennen die These der Ablassbriefe, dass er dagegen eben war. Was stand denn eigentlich noch in diesen 95 Thesen drin?
Ich bin kein Theologe, ich bin auch kein Theologieprofessor, aber genau für diese Leute waren diese 95 Thesen damals gedacht. Also nicht unbedingt jetzt in der Öffentlichkeit und den Menschen, also es wurde ja auch Latein gesprochen, also die Menschen haben ja das geglaubt, was sie gesagt bekommen haben. Und er hat eigentlich dazu beigetragen, das Ganze hat er ja dann auch gemacht, allgemeinverständlich ins Deutsche zu übersetzen und nicht mehr die Auslegungs-, Deutungshoheit den Kirchenmännern zu überlassen. Mhm. Und die Reformation wäre auch undenkbar gewesen ohne Erfindung des Buchdrucks. Mhm. Das hat natürlich damit reingespielt und dadurch konnte es vervielfältigt wirken. Also es war ein fruchtbarer Zusammenschluss von einem Mensch, der sich gegen eingefahrene, verkrustete Strukturen gestemmt hat in Verbindung mit einer geglückten Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also das sind so die, das sind ja wirklich die Grundlagen von Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und ohne den Buchdruck, heute sind wir in den modernen Medien unterwegs, hier jetzt mit dem Podcast, und das war damals diese Revolution.
Genau, die Lutherbibel, die Martin Luther ja quasi das Neue Testament übersetzt hat in die deutsche Sprache. Ich hatte es übrigens heute Morgen nochmal nachgelesen, in 11 Wochen. Eine Wahnsinnsleistung, in was für einer kurzen Zeit er so ein riesiges Schriftstück tatsächlich übersetzt hat.
My comfort, my shelter.
Der Papst ließ sich ja nicht auf die Forderungen Luthers ein und auf das, was er in den 95 Thesen proklamierte, und ließ ja Luther und auch seine zunehmend größer werdende Anhängerschaft verfolgen, hattest du eben schon angedeutet. Das führte schließlich dann zur Gründung der evangelischen Kirche. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet heute am allerstärksten den katholischen vom evangelischen Glauben? Oder die katholische von der evangelischen Kirche?
Es gibt überhaupt nicht mehr so viel Trennendes. Mhm. Also das ist vielleicht noch das Priestertum von Frauen, mhm, was uns ein bisschen trennt. Und das ist vielleicht noch das Zölibat, mhm, also Sexualmoral. Mhm. Die ist, da sind wir noch ein bisschen getrennt. Aber ich würde mal sagen, 95% vertreten wir dasselbe, mhm, und das Gleiche. Und und das in den Mittelpunkt zu stellen, ist eigentlich wichtiger, als jetzt, mhm, auf dem Trennen rumzureiten. Mhm. Wir merken das als evangelische Kirche, wenn es in der katholischen rumort. Ja. Wenn es da irgendwelche Schlagzeilen gibt, dann kriegen wir das auch als evangelische Kirche ab. Mhm. Aber wir sitzen in einem Boot, würde ich sagen. Also wir, mhm, wir leben ja für dieselbe Sache. Mhm. Ja.
Hältst du denn eine echte Einheit der Kirchen für ein realistisches Ziel?
Das wird kommen. Also es wird, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es kommen wird. Mhm. Ob es in Deutschland dann noch Christen gibt, weiß ich nicht. Und wie hoch, mhm, die Zahl sein wird. Aber das wird auf alle Fälle, ich glaube, es wird schon, mhm, kommen in, mhm, den nächsten ein, zwei Generationen. Mhm.
Vielleicht kurze Zwischenfrage, wie groß ist das Dekanat überhaupt von den Mitgliederzahlen?
Ja, also wir haben 52.000, mhm, Mitglieder, der Kreis hat 128.000. Also es ist so verteilt, zwei Drittel sind evangelisch, mhm, und ein Drittel katholisch. Mhm. Katholische Bezirke sind vor allen Dingen an der Rheinschiene. Mhm. Und ansonsten sind wir ein sehr protestantisch geprägtes Gebiet.
Mhm. Du hattest gerade angedeutet, so viele Unterschiede siehst du eigentlich gar nicht zwischen den beiden Kirchen. Gibt es etwas, worum du Katholikinnen und Katholiken beneidest?
Ja, beneiden ist, also was ich sehr mag, das sind so die spirituellen Elemente von, mhm, Gottesdiensten. Nicht unbedingt das Weihrauch, was in die Nase steigt, aber... Also die Protestanten haben ja nach der Reformation wirklich alles rausgeschmissen aus den Kirchen. Mhm. Aber die letzten 20, 30 Jahre gibt es ja auch in der evangelischen Kirche wieder das Bedürfnis nach mehr spiritueller, nach spirituellen Formen, mhm, was Gottesdienste anbelangt. Und, mhm, auch wieder den Kirchenraum schön, mhm, zu gestalten, damit, mhm, man sich auch wirklich wohlfühlt und damit es nicht zu kalt ist. Mhm. Beneiden würde ich nicht sagen, mhm, aber ich sitze gerne im katholischen Gottesdienst. Es gibt auch evangelische Gottesdienste, in denen ich mich wohlfühle. Aber das ist, dieses Spirituelle ist vielleicht so ein Ding, mhm, wo ich sage, ja, das fehlt hier und da mal.
Mhm. Vielleicht kannst du die Frage auch andersrum beantworten. Was glaubst du denn, was Katholikinnen und Katholiken am evangelischen Glauben an der evangelischen Kirche beneiden könnten? Du bist ja auch viel im Dialog.
Ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber natürlich ist das von der Struktur her natürlich was ganz anderes. Mhm. Also bei uns ist der Souverän die Kirchengemeinde. Mhm. Und die Kirchengemeinde entscheidet, wie Kirche funktioniert. Mhm. Natürlich gibt's Vorgaben, ohne Moos nichts los. Also, aber wenn ich an die ganzen Kindertagesstätten, Schulen, an den diakonischen Bereich, mhm, denke, also das will ja alles bezahlt werden. Also, mhm, Kirche bezahlt ja nicht nur für Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern, mhm, die bezahlen ja vor allen Dingen für diese, wir haben allein im Dekanat Nassauerland 34 Kindertagesstätten. Mhm. Also, das kostet alles Geld. Mhm. Also muss ich mich ein bisschen nach der Decke strecken. Aber, mhm, natürlich ist unsere Kirche von unten aufgebaut. Die, mhm, Kirchengemeinden haben jetzt in diesem Jahr wieder ihre Kirchenvorstände gewählt. Die, mhm, Kirchenvorstände wählen Delegierte für die Dekanatssynode. Und aus der Dekanatssynode werden Delegierte für die Landeskirche und die, mhm, Landessynode. Das ist wie ein Parlament. Also es ist vergleichbar mit der kommunalen Struktur. Mhm. Ja. Also, mhm, wer im Bundestag sitzt, entscheidet letztendlich jeder Wähler und jede Wählerin mit seinen Stimmen.
Eine demokratische Struktur, ja, in gewisser Weise. Ja. Reformator oder eine Reformatorin heute in der evangelischen Kirche ändern?
Na, ich fühle mich eigentlich ganz wohl in der mit den jetzigen Strukturen. Ich weiß nicht, was da jemand verändern würde. Was verändert worden ist, das kam jetzt durch Corona beispielsweise. Also da hat es sehr viele Veränderungen gegeben. Die musste es geben, weil man sich in Gruppen nicht mehr so treffen durfte. Mhm. Also synodale Gremien, also synodal bedeutet, das sind die Entscheidungsträger, da wird diskutiert, brauchen wir noch eine Gruppe für den Kindergarten oder wie soll der Gottesdienst gestaltet werden? Mhm. Kirchenvorstände, die konnten sich nicht mehr so treffen. Die auf Dekanatsebene konnten sich nicht mehr so treffen. Mhm. Und die Kirchensynode auf Landesebene konnte sich auch nicht mehr so treffen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, virtuell über Zoom-Konferenzen sich auszutauschen. Da sitzt man dann zu Hause und kann vieles diskutieren, wofür man früher ewig und drei Tage unterwegs war. Also der Rhein-Landkreis, der hat 80 Kilometer vom, also das Dekanat Nassau-Land, 80 Kilometer von Eppenroth, Nomborn bis nach Lorch am Rhein. Und da ist man natürlich unterwegs. Und da ist man eigentlich froh, wenn man nach so einem Abend diskutiert bis 23 Uhr, ist man eigentlich froh, wenn man einfach nur den Computer runterfahren muss und nicht nur mal 30, 40 Kilometer nach Hause fahren muss. Mhm. Also es spart Kosten sowieso, schon die Umwelt durch die Fahrerei. Und vieles kann man dadurch eigentlich, ich merke das selbst mit meinen Kollegen, die sind ja in ganz Hessen, Rheinland-Pfalz, bis nach Kassel verteilt. Mhm. Und da muss man halt nicht immer nach Darmstadt fahren, von allen Himmelsrichtungen aus, sondern es gibt vieles, was man da auch einfach mal auf digitale Art und Weise regeln kann. Natürlich braucht es den Austausch und natürlich braucht es den Austausch vor allen Dingen, was die Seelsorge anbelangt. Das war eine Katastrophe, was da im letzten Jahr passiert ist. Also es kann nicht sein, dass Menschen ganz allein sterben. Also vielleicht ist das Pflegepersonal noch dabei, aber es kann nicht sein, dass Angehörige nicht mehr dann kommen können, um sich zu verabschieden. Dass sich auch Menschen nicht sehen können, die vielleicht 60 Jahre verheiratet waren, sich jeden Tag im Pflegeheim gesehen haben. Und dann heißt es auf einmal, du darfst hier nicht mehr rein und deine Frau besuchen. Und dann winken die sich vielleicht vom Fenster aus noch zu. Also das sind, und ich denke, also das darf nicht wieder passieren und es gibt Möglichkeiten, das auch in so einer Situation zu ändern.
Also war Corona für dich in verwaltungstechnischer Hinsicht ein Reformator quasi, der auch durchaus etwas Positives bewirken konnte?
Unbedingt. Also es gibt viele positive Beispiele. Es hat auch Gemeinden belebt. Ich denke hier Hömberg beispielsweise, ganz kleine Gemeinde, aber was die auf die Beine gestellt haben in digitaler Hinsicht. Die haben einen Weihnachtsgottesdienst aufgezeichnet, ja, ganz, mit Schauspielern. Ganz toll. Das war ganz toll. Und ich sag mal, überhaupt im Dekanat Nassauer Land von den 52 Gemeinden, da gibt es jetzt über ein Dutzend, die haben einen YouTube-Kanal.
Hatten sie vorher gar nicht.
Es gab einen oder zwei, die hatten es und über ein Dutzend sind da neu hinzugekommen. Und es wird auch vieles davon erhalten bleiben. Also die Anklickzahlen von solchen Beiträgen, die sind weitaus höher, als Menschen in so eine kleine Kirche reinpassen. Also es ist auch eine Möglichkeit, andere Menschen auch zu Hause zu erreichen. Es gibt auch Telefonandachten. Gab es vorher auch ganz, ganz selten. Und jetzt gibt es Gemeinden, da kann ich eine Telefonnummer anrufen, dann kriege ich einen guten Gedanken für den Tag zu hören.
Ja, schön.
Und das hat diese Reformation hat Corona ausgelöst.
Aber dann auch wirklich als Reformation, die dauerhaft bestehen kann, als Alternativ- oder Zusatzangebot zum bisherigen Angebot der Kirche.
Es ist natürlich nur ein Vehikel. Also ich als Öffentlichkeitsarbeiter sehe mich immer als ein Lautsprecher. Also früher gab es die Schalldeckel über der Kanzel. Die waren dazu angebracht, damit das Wort besser verständlich war in der Kirche. Jetzt werden die Kirchen leerer, also muss man stärker zu den Menschen gehen. Und das kann man eben auch auf digitale Weise. Aber also Reformation im Sinne, wie es damals Luther gemacht hat, das tut mir leid, aber da kann ich dir jetzt leider kein Thema nennen. Es gibt sicher vieles, was man reformieren könnte. Aber Ja, also nicht in diesem Ausmaß, wie das Luther damals in Bewegung gesetzt hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich für die Schöpfung einsetzt, für den Planet, dass man guckt, wie kann ich die Umwelt schützen. Das sind so Dinge, aber wir diskutieren ja heute in einem ganz anderen Umfeld, als das Luther damals hat. Der hat um sein Leben gebangt. Ich lebe heute in einem Land, wo ich alles sagen kann und Menschen bewegen kann. Das hat ja Luther gar nicht gehabt.
Du hattest eben die Begegnung mit Menschen angesprochen. Wir sitzen hier auch gerade ganz gemütlich beim Frühstück. Guter Zeitpunkt, um dich zu fragen, mit welcher Gestalt der Kirchengeschichte, jetzt gehen wir einfach mal wieder ein bisschen zurück, würdest du denn gerne mal essen gehen? Und warum?
Ja, also mit einer Kirchengestalt eigentlich gar nicht. Wenn, dann natürlich ganz klassisch, würde ich mit Jesus gern mal an der Lahn entlang laufen, vielleicht da, wo der Freier vom Stein mit Goethe zusammengelaufen ist. Also und mit ihm so ein bisschen reden, wie er heute auf unsere Gesellschaft blicken wird. Nicht nur auf die Welt, das ist zu groß. Das würde mir schon reichen, wenn er mir wirklich sagt, was hältst du davon, wie wir heute hier in Deutschland oder von mir aus auch im Rhein-Landkreis oder in der Kirche, was hältst du davon? Das wäre jemand, von dem ich mir eine echte Reformationsvorschläge vorstellen können. Dem würde ich es auch abnehmen. Also man sollte sich immer mal fragen, also das ist so ein christliches Ding, dass man sich einfach fragt, was würde Jesus dazu sagen, bevor man was tut oder sagt. Ne?
Weil der Protest gegen Anweisungen des Papstes ja zur Gründung der evangelischen Kirche führte, heißen evangelische Christen ja auch Protestanten bis heute. Fühlst du dich heute ganz persönlich immer noch als Protestant in seiner wortwörtlichen Bedeutung?
Ich fühle mich nicht mehr, was Kirche anbelangt, als Protestant. Ich glaube vielmehr, ich fühle mich schon als Protestant, weil Christen eigentlich protestieren müssen, wenn sie merken, da läuft etwas nicht richtig. Also wenn ich mir heute angucke, was im Internet alles passiert, in angeblich sozialen Netzwerken, dagegen muss man eigentlich protestieren, gegen diese Spaltung von Gesellschaft. Dagegen sollte man protestieren, gegen die Umweltzerstörung sollte man protestieren. Also das sind Dinge, wo ich mich als Protestant begreife, aber nicht mehr im kirchlichen Sinne, weil wie gesagt, also ich... Es gibt kaum noch was uns von katholischer Kirche trennt.
Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz stark.
der alle Schönheit übertrifft.
Christoph, was machst du denn heute noch am Reformationstag?
Ja, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich leider als Organist in Mielen heute nicht ganz kräftig mit tollem Gemeindegesang, Corona-bedingt, ein feste Burg ist unser Gott, anschlagen darf. Außerdem ist die Orgel derzeit außer Betrieb in Mielen. Mhm. Also das tut ein bisschen weh, aber ansonsten mache ich Spaziergang und genieße den freien Sonntag.
So soll es sein. Bernd-Christoph, was bedeutet Reformation für dich ganz persönlich?
Ich verknüpfe mit Reformation, auch mit dem Reformationsfest, auch ein grundsätzliches Lebensding, dass man sich immer auf neue Situationen einlässt, dass man, dass nichts gleich bleibt, dass sich immer was verändert und dass man sich immer versuchen muss, anzupassen. Mhm. Und da ist der christliche Glaube für mich ein Halt zu sagen, vertraut den neuen Wegen. Ja, oder je blöder die Vergangenheit war, trotz Corona, nach vorne zu schauen und zu sagen, nun aufwärts froh den Blick gewandt, vorwärts fest den Schritt, das ist so ein Lieblingslied von mir. Also das gilt ja Reformation nicht nur für Kirchenleute, sondern eigentlich für jeden, für jeden Mensch und die Vita. Man kann viel planen, aber es kommt vielleicht dann doch anders, als man geplant hat.
Bernd-Christoph, was für ein wunderschönes, spontanes Schlusswort zu unserem Thema heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, wünsche dir einen ganz wundervollen Reformationstag.
Vielen, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Und das war es mit unserem Podcast für heute. Ich hoffe, er hat Ihnen ein paar neue, spannende Impulse gebracht. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso einen schönen Reformationstag. Morgen auch ein schönes Allerheiligenfest. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.